Ein wunderbares Frühstück, vor allem diese riesen Brötchen. Ich hoffe, dass ich genug Luft habe, danach zu reden. Ich bin dankbar für die Gelegenheit und ich schätze diese Woche. Ich weiß, dass wir das alle zum Schätzen lernen, aber wenn wir nach Hause sind, wir reden nur davon. Immer eine schöne Zeit. Was wäre, wenn... Meine viele von uns haben der Tour de France zugeschaut in den letzten Wochen und sehr gern einige. Wenn ihr seid wie ich, dann seid ihr erstaunt, wie schnell, wie weit, wie kräftig diese Männer sind und was sie leisten können. Ich meine, wir haben einige Leistungssportler unter uns, die hunderte von Kilometern an einem Wochenende, Josef zum Beispiel, ich habe von seiner Fahrradtour gehört, die hunderte von Kilometern an einem Wochenende fahren. Ich bin kein Leistungssportler. Wenn mein altes Fahrrad aus dem Schuppen kommt, dann muss jedes Mal etwas dran gemacht werden, weil es mindestens ein Jahr ist, seitdem ich damit gefahren bin. Aber stellen wir uns vor, wir haben alle trainiert für Tour de France. Wir sind alle bereit, die hunderte von Kilometern am Tag sind wir gefahren. Wir haben Diät gefolgt und nur das Richtige gegessen. Wir haben einen Trainer, wir haben die beste Ausrüstung und wir sind bereit. Und wir stehen alle an der Startlinie und warten. Gespannt. Wir wollen anfangen. Dann kommt plötzlich eine Stimme über den Lautsprecher. Liebe Teilnehmer! Das oberste Tour de France-Komitee hat sich entschlossen, dass es ab diesem Jahr keine Etappen mehr geben wird und auch keine Ruhetage. Um Zeit und Geld zu sparen, werden wir die Tour zu einer Strecke machen. Alles zusammen 3600 Kilometer. Ach, wie würden wir reagieren? Was für Gefühle? Was für Aufregung? Was für Verzweiflung. Ich meine, es gibt gute Gründe, warum es Etappen gibt, nicht wahr? Warum es Ruhetage gibt. Weil das auf eine Strecke zu machen, wäre für den meisten erstmal unmöglich. Und die, welche das leisten könnten, Lance Armstrong zum Beispiel, nur nebenbei, wäre das sehr, sehr anstrengend, natürlich. Das christliche Leben, unser Kampf, unser Wettlauf, kann auch so beschrieben werden manchmal. Für manchen ist das so hart, so lang, so anstrengend, dass wir denken, es ist die Tour ohne Ende. Wann wird es zum Ende kommen? Wann werde ich endlich mein Ziel erreichen können? Wir werden oft von dem Nebel des Alltags verblendet oder wir sind schnell in den Dingen des Alltags eingewickelt und wir vergessen, wo wir hingehen wollen. Mindestens geht es mir so. Weiß nicht, wie oft oder soll ich sagen, wie selten ich an das Endziel denke an einem gewissen Tag. Oder wie oft ich denke, was vor mir liegt. Ich denke viel lieber an das, was heute ist. Und das, was ich heute zu schaffen habe, meine Arbeit oder meine Familie, wichtige Sachen. Aber so oft vergesse ich, wo ich hinfahren will eigentlich. Als ich meine Vorbereitung gemacht habe, danke sehr. Als ich meine Vorbereitung gemacht habe, dachte ich an die Hebräerchristen. Diese Gemeinde oder diese Christen in verschiedenen Gemeinden wahrscheinlich, die zum Teil sehr entmutigt waren. Und für vielen davon habe ich das Gefühl, dass ihr christliches Leben so wie eine Tour ohne Ende war. Sie haben gut angefangen, werden wir sehen. Aber mit der Zeit war das so anstrengend. Es war nicht, wie sie gedacht haben. Und manchmal ist das uns auch so, nicht wahr? Wir haben nicht gedacht, dass es so schwer sein könnte. Dass die Anfechtungen so groß sein konnten. Wo waren die Verheißungen? Wo die Freude, die Hoffnung, die wir am Anfang hatten, hat nachgelassen. Wo ist die Ruhe, die uns versprochen wurde? Wo ist das Ende? Woody Allen ist ein bekannter Regisseur. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Meistens, was er macht, ist Quatsch, meiner Meinung nach. Aber Woody Allen hat einmal ein Theaterstück geschrieben. Das Stück heißt Gott, ein Theaterstück. Gott, ein Theaterstück. Und es in dem Stück ging es um eine griechische Theatergruppe, die ein klassisches Drama gespielt hat. Und der Höhepunkt des Stückes war, als Zeus mit Hilfe von Drahtseil und alles aus dem Himmel herabfliegen wollte, um die armen Menschen im richtigen Moment von ihren selbstzerstörerischen Ideen und Gedanken zu retten. Das Problem war, dass sich Zeus oben über die Bühne in dem Drahtseil verwickelt hat und sich erwürgt hat. Und plötzlich gab es keinen Zeus mehr. Und die Spieler auf der Bühne wussten nicht, was sie machen sollten. Sie gingen umher, haben einander gefragt und endlich hat einer gesagt, ja, was machen wir jetzt? Gott ist tot. Wir müssen das Ende selbst improvisieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Hebräerbrief lese, dass viele von diesen Christen genau das machen wollten. Sie wollten aufgeben. Das Ende, wie sie sich vorgestellt haben, ist nichts. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Und sie wollten ihr eigenes Ende improvisieren. Es ist nicht, als ob Christus uns und seine Jünger, alle seine Jünger nicht vorgewarnt hat, nicht wahr? Er hat uns schon gesagt, er hat seine Jünger schon gesagt, es wird hart sein, es wird lang sein, wir müssen kämpfen. Und wenn ich durch die letzten Kapitel, ich meine Johannes 13 bis 16, die letzten Kapitel, wo er zusammen mit seinen Jüngern war, bevor er gekreuzigt wurde, sehe ich eine große Vorbereitung auf das, was kommen wird. Aber wir nehmen die Zeit nicht, ich habe eigentlich die Zeit nicht, aber das gründlich zu betrachten, aber im Johannes Kapitel 13, wir kennen die Geschichten, wir kennen die Schriften dort, wie Jesus seine Jünger vorbereitet hat, erstmal in Liebe einander zu dienen und diese Gemeinschaft zu pflegen untereinander, damit sie zusammen wachsen können. Er hat gesagt später, im 14. Kapitel und weiter, dass er den Geist geben wird, als Unterstützung in dem Innersten, damit wir die Kraft haben und was Gutes am Ende gibt. Sie sollen warten, es ist die Sache wert. Sie sollen nicht aufgeben, sie werden wahre Freude haben. Kapitel 15, sie werden Frucht tragen, wenn sie in ihm bleiben. Und dann in dem 16. Kapitel zweimal lesen wir Folgendes. Dies habe ich zu euch geschrieben. Am Ende des Kapitels, im Vers 33, kennen wir die Stelle. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Behalten wir diese Gedanken im Kopf, weil wir gehen weiter damit. Jesus hat die Welt schon überwunden, aber auch im Kapitel 16 und Vers 1 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Das ist nicht die beste Übersetzung, meiner Meinung nach, dass sie sich untereinander ärgern oder irgendwas. Man kann das schnell missverstehen. Aber damit die nicht fallen, damit die nicht stolpern und fallen. Der hat sie dafür vorbereitet. Und er hat uns nicht nur vorbereitet, sondern er ist uns auch vorgelaufen. Und das lesen wir, wenn wir durch den Hebräerbrief lesen. Ich würde gern Zeit nehmen, heute eine kurze Tour durch den Hebräerbrief zu machen. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen würdet, wir haben die Zeit, nicht alle Einzelheiten zu lesen, aber wir sehen immer wieder diese ermutigenden Worte. Bleib dran, gebe nicht auf, es ist die Sache wert. Zum Beispiel, in Kapitel 2 und Vers 1 im Hebräerbrief. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. In meiner Vorbereitung bin ich auf eine Webseite gestoßen, Geschichte der Tour de France. Es ist lustig, ist sehr interessant, ist zu empfehlen. Alle die Tours aus der Vergangenheit und was passiert ist und wer gewonnen hat und so weiter. Und es ist manchmal sehr lustig, muss ich sagen. Einige sind vom Ziel einfach weg. Sie haben einen falschen Weg, eine falsche Straße genommen und sind nicht am Ziel gekommen. Sie sind den Ziel vorbei gegangen. Oder andere haben auch versucht in der Vergangenheit, bevor es Hubschrauber und alles gegeben hat, Abkürzungen zu nehmen. Stellt ihr euch vor, einer kommt am Ziel 2 Stunden vor den anderen. Sie wissen, dass etwas los ist. Aber es war interessant. Und uns geht es genauso wie die Hebräer. Wir müssen auf das Wort achten, auf die Anweisungen, damit wir den Weg kennen, damit wir sehen, in welche Richtung wir fahren sollen und wo wir hinwollen, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Einige sind auf dem falschen Weg, sehen wir in diesem Vers. Vers 1 im Kapitel 3 geht es weiter. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Wir werden im Kapitel 12 sehen in ein paar Minuten, wie wichtig es ist, dass wir unsere Augen auf Jesus haben, immer wieder. Er kennt den Weg. Und wenn wir Jesus nicht aus den Augen verlieren, dann werden wir den Weg auch nicht verlieren. Kapitel 4 und Vers 1 gab es auch einige aus den Hebräern, die aufgegeben haben oder ganz am Start stecken geblieben sind. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Nicht, dass wir durch Ungehorsam aufgeben oder zurückbleiben, dass wir nie am Ziel kommen, sagt der Verfasser. Einige, leider, Kapitel 5, Vers 11 bis 6 und Vers 8, sind einfach im Kreisen gelaufen. Sie sind nicht weit gekommen. Sie haben gute Anfänge gehabt, wie wir sehen werden, aber sie sind einfach im Kreisen gefahren. Sie sind nicht gewachsen. Sie sind nicht reifer, sie sind nicht weitergekommen, sondern sind stecken geblieben, weil sie eigentlich träge oder faul waren. Sagt er, darüber haben wir viel zu sagen. Es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ihr solltet weiter sein, aber ihr seid nicht weitergekommen. Interessant, sie sind nicht gewachsen. Und sie werden das Endziel, wir werden das Endziel auch nicht erreichen, wenn wir träge sind, wenn wir so leicht aufgeben. Wir müssen dranbleiben. Im Vers 9, im 6. Kapitel, sehen wir eine große Ermahnung. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, wiederum, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Dann gibt er ein Beispiel davon. Wo ist ihr Eifer gegangen? Sie war am Anfang auf dem richtigen Weg. Sie waren so voll Eifer. Aber sie sind mit der Zeit träge, faul. Und er sagt, ihr solltet ausharren. Am Ende des Kapitels sehen wir weitere ermutigende Worte, dass wir dranbleiben sollen an diesem festen Anker der Seele, wohin, Vers 20, Jesus als Vorläufer in den Inneren des Vorhanges hineingereiht ist, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Unser Vorläufer. Und wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Ab Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9 und Teil von Kapitel 10 will er uns zeigen, der Verfasser, wen vor uns gegangen ist, Wer ist dieser Jesus und was bedeutet er? Benutzt die Schattenbilder aus dem Alten Testament. Wir kennen diese Schriften. Und vergleicht das mit der Realität in Jesus Christus. Und wie viel größer und wie viel besser er ist als Hohepriester. Und wie viel besser unser Bund ist und unser Heiligtum und so weiter und so fort. Aber dann kommen wir zum 10. Kapitel und Vers 19. Auf dessen Grund sollt ihr nicht aufgeben, weil Jesus vor uns gegangen ist und wir haben Eintritt durch ihn in das Heiligtum. Sieg in Etappen, was heißt das? Einer würde das so sehen, ein anderer vielleicht anders, aber ich sehe darin die kleinen Siege, die wir manchmal täglich gewinnen können. Diese Hebräer, Christen, haben auch Etappensiege gewonnen. Sie haben auch Gutes getan, wie wir im Kapitel 6 gesehen haben oder wie wir hier ab Vers 32 sehen können. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Drangsal zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sie haben gut angefangen. Aber sagt ja Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davon tragt. Dann noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben, zur Errettung der Seele. Ja, sie haben schon viele Siege gewonnen in der Vergangenheit, am Anfang ihres Glaubens. Viel Leidenskampf erduldet. Sie haben mit Gefangenen oder mitgelitten. Sie haben ihre Güter weggeben müssen oder wurden von ihnen weggenommen. Sie haben bestimmt viel Druck erlebt von Freunden und von anderen Juden und so weiter und so fort. Sie hatten schon viel hinter sich. Sie hatten schon viele kleine, wenn wir das so sagen können, kleine Siege. Aber sie haben die kleinen Siegen schon vergessen, scheinbar. Sie haben nicht darauf gebaut. Sie brauchen Ausdauer. Und Ausdauer kommt, meiner Meinung nach, wenn wir auf diese kleinen Siege bauen. Wenn wir die kleinen Siege feiern und Gott dafür danken, dass er uns den Sieg gegeben hat, damit wir weiter wachsen können. Sie brauchen Hoffnung, Ausdauer. Sie sollten nicht zurückziehen, wie viele schon gemacht hatten, sondern weitergehen durch diese schwierigen Zeiten. Wir wollen gehören zu denen, die durch Glauben das Leben gewinnen, nicht wahr? Das Endziel erreiche. Das 11. Kapitel ist ein zum Beispiel Kapitel. Weil er sagt das alles und dann sagt er zum Beispiel, schau mal das Leben von diesen an. Menschen, Namen, die ihr alle kennt und alle diese hebräische Christen kannten. Ihr kennt diese Namen von Abraham und Abel und Noah und Henoch und Mose und so weiter und so fort. Sie haben alle durchgemacht. Sie haben alle gewonnen. Aber was wirklich beeindruckend ist für mich und wer das lesen kann, durchlesen kann, ohne starke Gefühle zu haben, ist vielleicht abgestumpft irgendwie, weiß ich nicht. Ab Vers 32, das ist so stark hier geschrieben. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, sind alle Etappensiege, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstoppten, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht, dadurch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißungen nicht erlangt. Hebräer, schau mal diese Glaubenshelden an. Sie haben alle diese Siege gewonnen und das Endziel haben die auch erreicht mit der Zeit, aber nicht während ihres Lebens. Ihr könnt auch ausharren wie diesen. Wir können auch ausharren. Aber merken wir diese kleine, ich sage kleine, sie waren überhaupt nicht klein in ihrem Leben, diese Etappensiege, die wir gerade durchgelesen haben. Alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die große Verheißung, das Endziel, nicht erlangt, nicht in ihrem Leben. Und es ist auf dessen Grund, deshalb sagt er Kapitel 12 und Vers 1, lasst nun auch uns, die wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachten den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ein paar Fragen. Wie reagieren die Fahrradfahrer bei der Tour de France, wenn sie einen Etappensieg gewinnen? Naja, war nur eine Etappe, machen wir weiter. Sie sind überaus glücklich. Sie feiern, großzügig feiern sie. Und sie kämpfen weiter. Sie sind motiviert, weiterzufahren und weiter zu kämpfen, nicht wahr? Und so ist es mit uns, wenn wir jede Bürde, eine kleine Bürde ablegen können, überwinden können. Ist das nicht für uns ein Sieg, worauf wir bauen können? Wenn wir diese leicht umstrickende Sünden ablegen, ist das nicht ein kleiner Sieg für uns, worauf wir bauen können, Gott dafür danken und Kraft davon gewinnen? Es ist nicht so, dass wenn wir in unserem Leben kleine Siege gewinnen und sie als solches anerkennen, dass wir motiviert sind, weiterzulaufen, darauf zu bauen, Gott dafür zu danken. Sehr interessant. Und ich denke, das ist für uns ein gutes Beispiel hier in dem Hebräerbrief. Habt ihr auch bemerkt, nur eine andere Sache, habt ihr auch bemerkt, wie bei der Tour de France, dass es ein Mannschaftssport ist? Dass einer fährt vor, damit die anderen sich nicht so anstrengen müssen und dann fährt ein anderer vor und so weiter und das geht so, das ist ein Mannschaftssport. Und so ist es in unserem Leben, in unserem christlichen Lauf, in diese Tour des Lebens, christlichen Lebens, dass wir einander auch helfen können, diese Siege zu gewinnen. Bei Karl in seiner Stunde haben wir gestern gesehen, wie wichtig es ist, dass wenn einer sich freut in der Gemeinde, dass wir alle uns freuen. Es ist ein Sieg, den wir alle gewinnen können. Und wenn einer siegt in der Gemeinde, dann siegen wir alle. Das sollen wir nicht vergessen, das baut einander auf. In dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes, im 24. Vers, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. So oft denke ich, dass einige Geschwister diese Stelle lesen und denken, wir sind die Gemeindepolizisten. Wir achten auf den anderen, um zu sehen, ob sie das richtig machen oder etwas falsch machen. Und wir sind ganz schnell mit unserer Kritik, nicht wahr? Wir sind ganz schnell. Aber jemand zu ermutigen, und wie das Wort hier gemeint ist, nehme ich an, dass wir aufeinander Acht haben, damit wir einander anspornen und helfen und ermutigen können, weiterzulaufen und weiter zu gehen. Ich liebe die Stelle im 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 und folgende, wo es ganz klar gemacht wird, dass wir getröstet werden von Gott in aller Drangsal, Vers 4, der uns tröstet in aller Drangsal, damit wir die trösten können, die in aller drei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wir gewinnen Siege, damit wir anderen helfen können, Siege zu gewinnen, damit wir anderen trösten können. Was sind kleine Siege? Was sind Etappensiege in unserem Leben heute? In unseren Familien? Wie viele von uns haben ungläubige Kinder? Ich gehöre dazu. Wie schnell müssten wir als Eltern lernen, wo die Kinder etwas Falsches gemacht haben oder auf dem falschen Weg sind oder die falsche Entscheidung getroffen haben? Wie schnell müssen wir als Eltern lernen, die kleinen Siege zu feiern? Ist das nicht wahr? Die kleine gute Dinge, die, wenn mein Sohn nach Hause kommt und eine Bemerkung macht, was sehr positiv ist, oder eine Frage stellt, die ein Zeichen ist, dass er wirklich darüber nachdenkt und dass etwas tief in ihm steckt, das muss ich feiern. Die positive Dinge in der Familienleben müssen wir feiern und darauf bauen, sonst werden wir ganz, ganz schnell deprimiert, nicht wahr? Haben viele von uns schon erlebt. In unseren Beziehungen mit Ehefrau, mit Geschwister in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden. Wie ist es? Können wir nicht die kleinen Fortschritte feiern? Das Positive sehen und darauf bauen, statt sofort eine Kritik auszuüben? Kleine Siege zu anerkennen, baut Ausdauer. Wenn wir anderen dienen und wir sehen, dass Menschen geholfen werden, ist das nicht ein Sieg, worauf wir bauen können? Wenn Menschen das Evangelium hören und annehmen, das ist ein großer Sieg für uns, für Gott, für die Gemeinde, nicht wahr? Wenn wir eine Krankheit überwunden haben, und viele sitzen hier in diesem Raum, die schwere Krankheiten überwunden haben mit der Hilfe Gottes, sind das nicht Siege, die wir feiern müssen? Und den Trost, den wir bekommen haben, benutzen, um anderen zu trösten? Wenn wir persönlich wachsen im Glauben, ist das ein Sieg. Danken wir Gott dafür und feiern wir den Sieg. Wenn wir sehen, dass Geschwister um uns wachsen, dann geben wir ein Lob und sagen, dass wir etwas merken, dass sie wachsen. Oder wenn die Gemeinde hier oder dort Fortschritte macht, ich meine, diese Konkurrenzdenken müssen wir aus dem Kopf schaffen. Das geht nicht. Das gehört nicht dazu. Das ist zerstörerisch. Das wirkt nur weitere Bitterkeit und Trennungen zwischen Geschwistern. Wir müssen die positive Fortschritte in anderen Gemeinden merken, anerkennen und etwas darüber sagen. Wenn wir eine Zucht oder eine schlechte Gewohnheit überwinden, ist das nicht ein Sieg, den wir feiern können, wofür wir sehr dankbar sein können. Tatsache ist, wir brauchen viele Hilfe. Natürlich von Gott, der uns die Kraft gibt, natürlich von dem Geist, der in uns wohnt und uns diese innerliche Stärke gibt, aber auch von Geschwistern, die uns so eine Stärke sein können. Wir gewinnen dadurch Ausdauer, Optimismus, Vertrauen und wir wachsen zusammen. Die Hebräer waren sehr entmutigt, aber sie wurden dadurch ermutigt, denke ich, weiter zu wachsen. Und wir sehen in dem 12. Vers, in dem 12. Kapitel, wie er das weitermacht, wie er weitere Ermutigungen gibt. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmte Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach. Oder jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Diese Tour ist hart und wir brauchen die Hilfe von anderen, die erschlafften Hände und gelähmte Knie aufzurichten, damit unsere Geschwister auch weiter fahren können, weiter laufen können. Es ist interessant, das Ganze in einem Zusammenhang zu lesen und zu sehen, in unserem Lauf, wo wir auf Jesus hinschauen, kommen wir nicht zu einem irdischen Ziel, Vers 18 und folgende. Wir kommen nicht zu einem irdischen Ziel, was man betasten können, sondern zu einem himmlischen, zu einem unerschütterlichen Reich, sagt er im Vers 28. Unser Ziel ist himmlisch. Unser Ziel ist alles außer irdisch. Nein, liebe Brüder, ich kann nichts sagen, wie Paulus am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Sieg gewonnen. Jesus hat für uns den Sieg gewonnen. Ich hoffe, dass bevor ich das letzte Mal atmen kann, dass ich das sagen kann. Aber solange der Herr mich leben lässt und uns noch leben lässt, haben wir Siege zu gewinnen, nicht wahr? Wir haben Berge zu steigen. Manchmal bin ich erstaunt, wie sie das machen können in der Tour de France. Aber wir haben viele Berge vor uns. Aber gemeinsam können wir die überwinden, mit der Hilfe Gottes natürlich. Das Ende ist sicher. Das Ende ist die Vollendung. Siege schon gewonnen. Und wir, wenn wir ausharren, bleiben auf der Gewinnerseite. Das ist wie in der Schule. Abschluss kommt erst am Ende, nicht wahr? In der Zwischenzeit haben wir viele Leistungskontrollen, viele Prüfungen, die wir bestehen müssen. Aber das Abschluss ist erst am Ende. Der Glaube ist etwas, der vorwärts muss, der wachsen muss. Sonst nimmt er ab, stirbt er ab und wir erreichen unsere Ziele nicht. Wachstum heißt Fortschritte machen. Wachstum heißt Siege feiern und weitergehen. Darauf bauen. Siege in Etappen heißt meiner Meinung nach erstmal mit offenen Augen herumzugehen. Unsere Tour, unser Lauf mit offenen Augen machen erstmal, dass wir auf Jesus, unser Vorläufer, schauen mit offenen Augen. Zweitens, dass wir auf unsere Geschwister schauen und auf sie achten, damit sie auch auf dem Weg bleiben. Und drittens für uns selber, dass wir auf den Weg schauen und das Wort achten, wie wir in Kapitel 2, Vers 1 im Hebräer gesehen haben. Siege werden wir gemeinsam machen können. Zweitens, dass wir mit offenem Herzen herumgehen. Siege zu gewinnen, wie gesagt, ist keine private Sache. Wir brauchen einander und die Stärke. Wir brauchen den Trost, dass wir einander geben können. Wir laufen nicht allein. Paulus hilft uns, und damit will ich zum Schluss kommen, eine Einstellung eines Siegers zu sehen. Und zum Schluss will ich eine Stelle im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel vorlesen. Das ist uns eine bekannte Stelle, weiß ich. Aber da zeigt uns die Einstellung eines Dauersiegers. Einer, der täglich siegt durch die Kraft, die Gott uns gibt. Das sagt im Vers 47 im 15. Kapitel, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben den Sieg schon. Christus hat den Sieg schon gewonnen. Daher sagt er, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmen in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Seid fest, seid beständig, bleibt dran. Ich kann fest bleiben mit dem Bewusstsein, dass der Sieg schon gewonnen ist, aber dass mein Sieg andauernd gewonnen wird. Dass diese Etappen täglich gewonnen werden. Seid unerschütterlich, sagt er. Das heißt, dass wir nicht von der Stelle bewegt werden können. Wir bleiben fest. Wir können nicht bewegt werden. Nicht von kleinen Niederlagen, nicht von Enttäuschungen, nicht von Stolpern oder falschen Lehren oder Trends der Zeit. Wir bleiben unerschütterlich auf dem Weg mit Christus vor uns. Und dann sagt er, seid immer überreich, zunehmend in dem Werk des Herrn. Das ist eine wunderbare Stelle. Die Einstellung eines Siegers, wir laufen vorwärts. Wir bleiben fest und wir bauen auf die kleinen Siege, die kleinen Schritte, die wir machen mit der Kraft Gottes. Und wir schauen auf den, der uns den großen Sieg schon sicher und felsenfest gewonnen hat. Amen.